Dann wollen wir mal von Ihrer Person ein bisschen aufs Politische übergehen. Und ich fange einfach mal mit den Finanzen an.
Ja.
Und zwar hatten wir vorhin schon die Pandemie angesprochen und da knüpfe ich jetzt einfach mal direkt an. Und zwar hat die Kulturbranche ja während der Pandemie aus verschiedensten Gründen sehr stark gelitten. Wie möchte Ihre Partei diese Branche unterstützen?
Die haben wir schon unterstützt im Rahmen der Pandemie. Und zwar gab es also mehrere Förderprojekte. Einmal Konjunkturpaket 1, 2, 3. Dann gab es noch extra noch eine Kulturmilliarde, die am Ende 2 waren. Und vielleicht ein Punkt nochmal dazu. Die Pandemie, die war ja, sagen wir mal, die ist gekommen und hat sich ja permanent verändert. Und wir hatten ja noch keine Pandemie. Also musste man immer in der Lage beurteilen und wieder neu entscheiden. Und festgestellt hat man, was es da für unterschiedlichste Berufsvarianten gibt, auch gerade im Bereich Kultur. Das war schon sehr überraschend. Und deswegen wurden dann immer die Förderprojekte nachbearbeitet. Also wurden immer noch Ergänzungen dazu gepackt, wenn man gesagt hat, so bestimmte Gruppierungen hat man wieder nicht erwischt. Dann wurde es nochmal nachgearbeitet, so wie auch Veranstaltungen unterstützt wurden. Es gab extra Fördergelder für Kino, für Museen, für Ausstellungen. Jetzt gibt es Ausfallfinanzierung, also weil man sagt, so jetzt geht es eigentlich los. Falls uns eine vierte Welle erwischen sollte, was wir alle nicht hoffen, deswegen muss schnell geimpft werden, gibt es jetzt aber trotzdem noch eine Absicherung, dass Projekte gefahren werden können. Und wenn es doch scheitern sollte, werden die trotzdem noch unterstützt. Also in Kultur ist eine Menge reingegangen. Ich hatte mich auch mit Kulturleuten da unterhalten, ganz unterschiedliche finanzielle und organisatorische Verhältnisse da. Das Ergebnis wird auch sein, dass die auch anders rentmäßig abgesichert werden müssen, also sozialversicherungspflichtig. Das haben sogar diese Kulturleute, dass sie sich nicht immer nur selber absichern können. Es gibt zum Beispiel unselbstständig, zeitlich ungleich beschäftigte Menschen, die also einen Bereich im Jahr haben, wo sie richtig gut Geld verdienen und dann eine ganze Weile gar nicht. Und die müssen sich immer wieder neu arbeitslos melden. Und das sind alles so Arbeitsverhältnisse, die sind sehr unstet.
Ja.
Und das ist richtig in der Pandemie deutlich geworden, die darunter gelitten haben und nicht nur der Künstler, der da war, der engagiert worden sind, sondern die zweite Ebene und die dritte. Also wenn der nicht da ist, kann der fürs Licht zuständig ist, hat auch keine Arbeit und der die neuen Lampen fürs Licht verkauft sozusagen, der hat auch keine Arbeit mehr. Und so hat man dann teilweise schon in Projekten die zweite und die dritte Ebene auch abgesichert. Und das hat sich alles im Laufe der Pandemie entwickelt über die letzten anderthalb Jahre. Und da sind auch viele gut mit klargekommen, aber Probleme gab es natürlich immer noch.
Okay. Die nächste Frage ist auch nochmal auf die Corona-Pandemie bezogen. Und zwar, sollte die schwarze Null für die Bekämpfung wirtschaftlicher Folgen der Corona-Pandemie oder auch für die Finanzierung des Klimaschutzes aufgegeben werden?
Also die haben wir schon aufgegeben. Das zweite Jahr geben wir die auch auf. Die schwarze Null ist ja jetzt nicht das schwarze Monster, sondern das ist eine Investition in die Zukunft, nämlich so diese Altersklasse, ne? Nicht immer mehr Schulden für die Zukunft, wo dann sozusagen die nächste Generation das mitarbeiten muss. Aber aufgrund dieser sehr außerordentlichen Verhältnisse war die schwarze Null nicht mehr zu halten, weil wir ja neben den normalen haushalterischen Sachen ein riesiges Klimaschutzpaket verabschiedet haben. Das ging immer noch mit einer schwarzen Null, wird sicherlich nachher auch nochmal gefragt werden. Und die Pandemie kommt noch dazu und man muss überlegen, die Hälfte aller Fördergelder in ganz Europa werden sozusagen in Deutschland gezahlt. Nicht für ganz Europa, sondern für die deutsche Bevölkerung. Also es ist schon ein enormes Unterstützungspaket, aber das kriegt man mit der schwarzen Null nicht mehr hin. Und deswegen ist sie aufgehoben worden für letztes Jahr, dieses Jahr. Und nächstes Jahr, mal gucken, übernächstes Jahr könnte es dann wieder losgehen. Dass man sagt, so jetzt müssen wir wieder zurück und sagen, das muss plus minus null sein.
Also aber langfristig möchten Sie auf die Null wieder zurück.
Langfristig wieder zurück, weil man kann nicht immer nur Schulden aufbauen, man muss die Schulden auch zurückbauen, damit man Entscheidungsmöglichkeiten für die nächste Generation hat und die nicht nur immer ein größer werdendes Schuldenpaket mitnehmen.
Okay. Dann kommen wir zur Vermögenssteuer. Und zwar sollte eine eingeführt werden und wenn, wie soll diese das Vermögen verteilen?
Wie soll die das Vermögen verteilen?
Also wie soll sie es anders verteilen?
Also die Vermögenssteuer in gewisser Weise gibt sie ja schon. Also wer sehr gut verdient, also sagen wir mal so, wer sehr gut Geld kriegt, ob das immer so verdient ist, weiß ich auch nicht. Wer sehr gut Geld kriegt, der sollte auch einen höheren Steuersatz zahlen. Und das finde ich völlig in Ordnung und der Steuersatz kann auch gerne ein bisschen höher sein. Das Kernproblem ist ja, wer rutscht da schon rein? Das sollen wirklich hohe Verdienste sein. Und in welchem Rahmen kann man die Steuern zahlen, entlasten? Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Das finanziert man nicht alleine mit der Vermögenssteuer, das ist ja zum Punkt Erbschaftssteuer. In den nächsten Jahren wird vererbt wie noch nie so viel. Da könnte man mal eine Erbschaftssteuer einführen, aber wird auch sehr kritisch gesehen. Und deswegen ist es wichtig für die, die, sagen wir mal, in Anführungsstrichen normales Gehalt, mittleres Gehalt oder auch geringeres Gehalt haben, die Steuerfreibeträge hochzusetzen. Haben wir jetzt zum Beispiel in der letzten Zeit gemacht, in den letzten 2-3 Jahren für Alleinerziehende von 1.900 auf 4.000. Also dass sie in diesen Bereichen gar keine Steuer zahlt. Und das ist natürlich auch eine Ersparnis. In erster Linie geht es ja darum, wie entlasten wir die Gering- und Mittelverdiener von Steuern, dass die Steuerpflicht nicht so groß ist, so schwer ist. Und dann, dass man sagt, so, und wer gut verdient, der kann auch noch ein paar mehr Steuern zahlen. Und ein Einstieg war ja zumindest mal, dass wir den Soli abgeschafft haben, außer für die 10% sehr gut Verdienenden. Finde ich, können noch ein bisschen weiter zahlen.
Okay, wir bleiben jetzt erstmal bei den Steuern. Und zwar, warum sollten in Deutschland die Steuern erhöht werden, obwohl wir bereits Spitzenreiter sind?
Wo sollen jetzt die Steuern erhöht werden?
Also, es sollten ja zum Beispiel für höhere Einkommen, ist es ja immer wieder in der Diskussion, dass Steuern erhöht werden sollen.
Das wäre der Spitzensteuersatz.
Und genau. Und ob das jetzt eben, wo wir ja schon Spitzenreiter sind, ob das dann gemacht werden soll.
Also bei dem Spitzensteuersatz sind wir in Deutschland kein Spitzenreiter. Das ist sehr übersichtlich. Da gibt es in anderen Ländern erheblich höhere. Das ist nicht so schlimm. Es gibt einige Parteien, die sagen dann, da müssen Steuern erhöht werden. Also ich denke mal, und deswegen bin ich auch im Innenausschuss, wenn alle ihre Steuern zahlen, dann hätten wir erheblich weniger Probleme. Und wir haben auch mehrere Gesetze gemacht gegen Steuerhinterziehung, gegen in welchem Rahmen Geldwäsche stattfindet, in welchem Rahmen sozusagen man Gewinne im großen Maße, vielleicht habt ihr schon mal gehört, Cum-Ex zum Beispiel, solche Sachen, wie im großen Maße Steuern hinterzogen werden. Und wir haben zum Beispiel Geldwäschegesetz noch gemacht oder Weißlast umkehren. Wir haben die Kassen zum Beispiel zertifiziert, damit dann nicht mehr mit betrogen werden kann. Und allein im normalen Konsum, wenn man nicht mehr manipulierte Kassen hat, wird geschätzt, dass in jedem Jahr 10 Milliarden Steuern regulär eingezogen werden, die vorbeigeschleust werden. Und deswegen denke ich, die Steuern, die man zahlen muss, wenn wir die erstmal alle kriegen, für Schule, Straße, allen drum und dran, da wären wir schon mal mit weiter. Insofern braucht man jetzt vielleicht noch Überlegungen, eine Erbschaftssteuer, aber braucht man erstmal Steuern nicht zu erhöhen.
Okay.
Da hat jemand sich gemeldet, ne?
Ja, verzeihung.
Okay.
Dann die nächste Frage sollte Cannabis mit Rücksichtnahme auf die möglichen Steuereinnahmen legalisiert werden?
Oh, das ist eine interessante Frage. Also, wenn ich darauf hinweisen darf, im Polizeidienst habe ich mich sehr lange mit Beschaffungskriminalität und das Elend, was damit zu tun hat, beschäftigt. Also die verschiedensten Varianten sind mir live und in Farbe bekannt. Und die Kosten, wenn man es nur finanziell und wirtschaftlich sieht, die Cannabiskonsum verursacht an langfristigen Schäden, kann eine Steuer nie und nimmer wieder reinholen. Das ist genauso wie Spielautomatensteuer. Das Suchtpotenzial von Spielsucht ist ungleich höher und der Schaden in Familien, im persönlichen Umfeld und auch wirtschaftlich ist ungleich höher als das, was durch Steuern eingenommen werden kann. Und ich denke mal, an Steuern zu denken und dafür die Gesundheit der Menschen aufs Spiel setzen, ist schon eine ziemlich strange Vorstellung. Also an Steuern kann es mit Sicherheit nicht liegen. Und gerade Cannabis hat in den letzten Jahren den THC-Gehalt derartig massiv erhöht, weil das da relativ flott massive Schädigungen auch hervortreten.
Aber könnte man nicht mit einer Legalisierung das Ganze eben besser kontrollieren?
Denke ich nicht. Weil man's, wenn man sagt, ja, man kann es kontrollieren, weil eine Abgabe über 18, das klappt genauso gut und schlecht wie bei Alkohol, dann wird völlig unterschätzt, wie viel Beikonsum stattfindet und die Wechselwirkung von Beikonsum und Marihuana und Cannabis. Und es ist und bleibt immer noch der Einstieg für weitere Drogen. Und die in Anführungsstrichen chemischen Drogen und Beikonsum ist derartig riskant, gerade bei den Wechselwirkungen, was es das im Menschen auslöst, von Schizophrenie, aber auch eben von anderen Krankheiten, darf man nicht unterschätzen. Also die Medikamentenabhängigkeit ist massiv in den letzten Jahren gestiegen, aber auch das Risiko, langfristig auch zu erkranken, ganz massiv untersucht, gerade bei Cannabis und Marihuana-Konsum.
Okay. Das nächste, die nächste Steuerfrage wäre, sollte es ein einheitliches Steuersystem für internationale Großkonzerne geben? Und wenn ja, wie hoch müsste aus Ihrer Sicht ein einheitlicher Steuersatz für internationale Großkonzerne sein?
Ja, das ist echt eine total interessante Frage, weil das seit Jahr und Tag verhandelt wird, weil natürlich einige Länder locken, auch in der europäischen Gemeinschaft, wie zum Beispiel Niederlande oder Liechtenstein, mit besonders geringen Steuern. Und da ist jetzt gerade von unserem Finanzminister verhandelt worden, im Rahmen der G7, Mindeststeuersatz 15%. So, das können natürlich die G7 nicht alleine entscheiden, weil wir irgendwie über 130 Länder haben auf der Welt und das sollten schon die meisten irgendwie mitmachen. Und das wird jetzt auf der G20-Konferenz auch vorgestellt, dass man sagt, Mindeststeuersatz 15%, und wenn sich einige Länder daran nicht beteiligen und sagen, nö, wir bleiben bei 7, dass dann im Standort des Mutterkonzerns die dazwischenliegenden 8% eingezogen werden können. Und das gibt so zwei Stufen. Einmal, wie kriegt man einigermaßen einen einheitlichen Steuersatz hin, damit nicht einige Länder sozusagen, auch wie Irland, massiv von partizipiert, dass da sozusagen der Hauptsitz in Europa von Amazon, glaube ich, ist, oder Google oder wer auch immer. Es geht eigentlich auch um die vier ganz großen Konzerne. Steuern zu zahlen, gerade auf den Internetplattformen, die Verpflichtung ist gekommen. Seitdem melden sich total viele chinesische Firmen in Hamburg an, weil die natürlich ihre Waren über Plattformen verkaufen und haben nie Umsatzsteuer gezahlt. Deswegen können die auch so billige Preise anbieten. So, das ist geregelt. Und das andere wäre dann eben noch, wie kriegt man die Digitalkonzerne ran, die richtig viel Umsatz machen und nirgends irgendwie greifbar sind. Und auch da ist eine Verhandlung eben 20% Steuern vom Gewinn zu zahlen, wenn sie 10% Gewinn machen, mindestens. Und dass die Digitalkonzerne eben an ihren Standorten bzw. an den Ländern, wo sie arbeiten, auch die Steuern zahlen. Und das wäre, dann brauchen wir hier keine Steuererhöhung. Erstmal die Steuern, die möglich sind, reinzuholen, das wäre schon enorm. Und die machen natürlich steigende Umsätze seit Jahren, denn alle großen digitalen Konzerne. Also die sind eigentlich irgendwie gar nicht so richtig fassbar und im Fokus gewesen. Und das ist eine gute Sache. Jetzt im Juni soll in der G20 darüber entschieden werden. Und ich denke, das ist ein guter Einstieg, dass man mit diesen beiden Steuermodellen einheitlicher weltweiter Steuersatz und eben die zweite, auch die Digitalkonzerne zu besteuern, dass man da einen richtigen Schritt vorankommt.
Okay. Dann sind wir auch jetzt mit den Steuern fertig. Und jetzt kommt die letzte Frage zu den Finanzen. Was möchten Sie und Ihre Partei dafür tun, den Wirtschaftsstandort Deutschland attraktiv zu halten bzw. zu machen? Also wir haben in Deutschland ja immer wieder damit zu tun, dass Unternehmen eben auch ihren Standort ins Ausland gerne verlegen, weil wir ja eben doch Steuern, also mehr Steuern nehmen als andere Länder teilweise. Was kann hier getan werden, um Deutschland attraktiv zu halten, zu machen?
Also ein bisschen hat bei dem Thema uns die Pandemie geholfen, weil wenn irgendwo Chips fehlen und die dann gesagt haben, wir haben die verlagert ins Ausland, weil es ja ein paar Cent billiger war, dass es natürlich Probleme gibt, wenn so ganze Produktionsketten lahm liegen, wenn bestimmte Materialien, die man aufgrund von Kosten im Ausland fertigt, dann nicht bekommt. Also es lagern auch schon welche zurück. Man kann mehrere Sachen machen und die machen wir auch schon. Einmal was wir weltweit einzigartig haben, die Berufsausbildung. Es ist ein Riesenfund, dass wir Berufsschulen haben, dass wir eine richtige, gut fundierte Berufsausbildung haben mit Prüfungen und die auch anerkannt sind. Und x Länder waren schon in Deutschland und haben sich das angeguckt. Die müssen nur so ein ganzes System aufbauen, was natürlich schwierig ist. Und das gibt es tatsächlich nur hier. Also einmal die Berufsschulen, die Berufsausbildung weiter forcieren. Das zweite ist, dass wir sehr viel Industrie und Mittelstand haben, auch Handwerk. Das ist eine ganz wichtige Sache, also viele kleine Firmen auch. Um es weiter zu sichern, es gibt sehr viele innovative Firmen, die viel erfinden. Das ist jetzt ein, gerade im Maschinenbau, im Ingenieurswesen, und das ist ein Riesenfund, gerade im Bereich Klimaschutz, jetzt die nächsten Jahre auch. Und das ist dann auch wieder ein Exportmodell, was man viel in diesen Bereichen machen kann, um CO2-neutral zu werden. Da gehen auch jede Menge Fördermittel hin, gerade auch im Bereich Forschung, aber auch Entwicklung. Und dass man guckt, dass innovative Firmen, das haben wir auch eingeführt, sozusagen die deutsche Regierung ein Vorkaufsrecht hat. Das war ein klassischer Fall bei der Firma KUKA, was vom chinesischen Investor gekauft wurde, eine Robotikfirma, die aber gar nicht im Prinzip weiterentwickelt wurde, sondern die auch eigentlich nur noch vor sich hin dümpelt. Also dass Innovation auch in anderen Ländern weggekauft wird, das ist alles sehr schnelllebig, dass man da guckt, dass man doch Möglichkeiten hat, die dann in Deutschland zu halten. Wissenschaftsstandorte auch ausbauen. Also wenn, dann muss man mehrere Sachen machen und da ist man eigentlich im guten Lauf. Und sieht man auch daran, dass wir trotz Pandemie ein Wirtschaftswachstum haben. Das hätte man gar nicht mit gerechnet in diesem Jahr und auch erwartungsgemäß im nächsten Jahr, weil Industrie und Handwerk massiv weitergelaufen ist. So schlecht sieht sich aus, aber es ist immer noch Luft nach oben.
Okay, also ich versuche einmal kurz zusammenzufassen. Oh. Sie wollen einmal Innovation fördern, Wirtschaftsstandorte stärken und setzen vor allen Dingen auf den Mittelstand und die Berufsausbildung.
Ja, studieren aber auch. Ne? Aber wird immer der Fokus nur auf Studieren gesetzt. Aber also wie wir es in Niedersachsen sagen, Meister ist genauso viel wie Master und umgekehrt. Und gerade in der dualen Berufsausbildung, vielleicht weil ich auch aus dieser Berufsausbildung komme, kann ja sein, aber der Fokus darf nicht nur allein auf Studieren liegen, sondern auch auf duale Berufsausbildung. Das ist ein Standbein ohne Ende.